Wir sind miteinander immer noch in Vorbereitung. Heute Tag 4 unserer Expeditionsvorbereitungen. Aufbruch in dieses Leben, das Gott uns versprochen hat, das vor uns liegt. Seine geniale Idee für uns. Wenn ich bedenke, was wir in diesen Liedern jetzt miteinander gesungen haben, und ich weiß nicht, ob es euch so ging, wir haben ja vor 2 Predigten, also am Tag 2 unserer Expedition gesagt, im Lobpreis geht es darum, dass wir unser Herz nehmen und dass wir dieses Herz Gott hinhalten und dass da was passiert, dass die Musik nicht so wichtig ist, dass der Stil nicht so wichtig ist, sondern dass da was aus uns heraus zu Gott hingehalten wird und dass Gott an uns handelt. Und ich stehe seither immer da vorne und mache das auch richtig buchstäblich, stehe da und forme meine Hände so vor mir und halte es so Gott hin. Und ich muss euch sagen, jedes Mal, ich muss mich zurzeit festhalten, dass ich da nicht umkipp. Es ist so stark, wie Gott sich dann zeigt. Und wenn man dann ihn bedenkt in diesen Liedtexten, wo es da heißt, dass er quasi schon immer war und immer sein wird, dass er unveränderlich sein wird, dass er der treue Gott ist. Selbst wenn wir untreu werden, bleibt er treu. Da stand ich da und dachte, was ist das eigentlich für ein Typ, dem wir da dienen, der sich uns nähert, der um unser Herz wirbt, der in unser Leben Einfluss gewinnen will. Und was für eine geniale Zukunft hat er vorbereitet. Und auf diese Zukunft, ja, bewegen wir uns zu. Ein Aufbruch in diese Nachfolge von Jesus, ihm hinterher, weil er den Weg kennt, weil er weiß, wo es lang geht, weil es richtig gut mit ihm wird. Er will unser Herz bewegen, er will unser Herz verändern. Diese Woche las ich in meiner Bibellese von dem Barnabas, das war einer der ersten christlichen Leiter. Und in dieser schönen neuen Genfer Übersetzung, aus der ich ja immer wieder zurzeit lese, die begeistert mich, ist es dann aus Apostelgeschichte 11, Vers 24 so formuliert. Und ich dachte, das ist eine Beschreibung, wo wir uns hinbewegen könnten, so ihr mögt, mitkommen wollt. Barnabas. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Denn er hatte einen edlen Charakter. Das war ein feiner Kerl, der Werte gelebt hat. Einen edlen Charakter. Gott hat in seinem Leben gehandelt. Er war mit dem Heiligen Geist erfüllt, nicht aus eigener Kraft unterwegs, und hatte einen festen Glauben. Ach, so ein Mensch möchte ich werden. Ich habe gedacht, so, wow, was ist das für eine Beschreibung? Edlen Charakter, Gott formt mich, Gott schleift an mir, der formt mich zum Guten. Und am Ende, wie wird die Gemeinde von Jesus sein? Ohne Flecken und ohne Runzeln, richtig schön anzusehen. Gott hat was Gutes mit uns gemacht, mit jedem Einzelnen und uns als ganzer Gemeinschaft. Und er erfüllt uns mit seiner Gegenwart. Gott selber ist mitten unter uns. Sein Heiliger Geist ist da. Und der Barnabas war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er hat nicht nur gewusst, dass es ihn gibt, und ein Mann mit festem Glauben. Ich könnte fast eine Bibelarbeit dazu machen. Über den Barnabas steht noch einiges anderes Schönes drin. Er ist ein Mann des Trostes. Das ist die wörtliche Bedeutung seines Namens. Und jeder, der auf Echtzeit mitgeht unserer Silvesterfreizeit, wird wohl mit Barnabas zu tun bekommen. Okay, wir sind miteinander unterwegs in dieser Expedition und wollen solche Leute werden. Wie werden wir denn so Leute? Tag 4 unserer Expedition. Jesus Christus bringt uns die Grunddinge bei. Und er bringt sie uns in Gleichnissen bei. Jeder, der das Neue Testament zur Hand nimmt und in den Evangelien liest, stößt auf diese Gleichnisse. Ein Drittel aller Worte, die Jesus gesprochen hat, hat er in Form von Gleichnissen gesprochen. In den 3 ersten Berichten über das Leben Jesu, den von Matthäus, Markus und Lukas, ist eine Zusammenschau vorhanden, die uns die Ereignisse und die Reden von Jesus aus unterschiedlichen Blickwinkeln schildert. Deswegen, diese Zusammenschau nennt man eben auch Synopse, die synoptischen Evangelien. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Es gibt auch solche Bücher, die heißen Synopsen. Die kann man aufschlagen und parallel das gleiche Ereignis parallel betrachten, wie es die einzelnen Evangelisten schildern. Total spannend. Und so erzählt Jesus ein Drittel dieser Berichte in Gleichnissen. In diese 3 Evangelisten, die berichten uns insgesamt 37 Kurzgeschichten dieser Art. Und die Form Gleichnis wollte ich kurz am Anfang nochmal aufgreifen, um uns dann Verständnis zu geben, wenn wir jetzt damit arbeiten. Es gibt also 4 unterschiedliche Formen, Die bekannteste Form ist das Gleichnis. Das hat einen Vergleichspunkt. Ich komme da gleich noch drauf. Die zweite Form ist die Parabel. Das ist der ganz enge Verwandte des Gleichnisses. Das ist eine kurze, lehrhafte Erzählung. Zum Beispiel der verlorene Sohn, das nennt man eine Parabel. Die dritte Form, die es da gibt in diesen Kurzgeschichten, ist die Allegorie. Das kommt aus dem Griechischen und meint, dass etwas anderes ausgedrückt werden soll. Da ist eine Geschichte, die eine offensichtliche Aussage hat, aber sie hat eine ganz andere Bedeutung. Zum Beispiel in Markus 12 die Weinbergspächter und wie die mit dem Besitzer umgehen. Das ist eine Geschichte aus der damaligen Zeit mit einer ganz anderen Bedeutung, die Allegorie. Und schließlich gibt's noch die Beispielerzählungen, zum Beispiel die Geschichte des barmherzigen Samariters. Das sind so vier sprachgeschichtliche Formen oder sprachliche Formen, in denen Jesus uns die Dinge des Reiches Gottes versucht nahezubringen. Während bei einer Allegorie viele Details eine Rolle spielen und man immer versucht, den verborgenen Sinn hinter der Einzelaussage zu entdecken, und früher, so die Vorväter, die haben zum Beispiel viel stärker allegorisch gepredigt, nannte man das, haben ganz viele Geschichten genommen und da viel illustriert dran. So ist es im Gleichnis anders. Ein Gleichnis ist keine Allegorie. Ein Gleichnis zeichnet sich dadurch aus, dass es einige wenige konkrete Vergleichspunkte gibt. Dinge, die Jesus uns ganz deutlich sagen und zeigen und lehren will. Und wenn man da anfangen würde, in alle Details zu gehen und alle Varianten zu denken, würde man am inhaltlichen Anliegen, weshalb Jesus dieses Gleichnis erzählt, vorbeigehen. Also bei einem Gleichnis ist unsere Frage immer, was ist der konkrete Vergleichspunkt? Worum geht es ihm? Was will er uns sagen? Und er hat jeweils alltägliche Geschichten genommen aus der Wirklichkeit der damaligen Leute, um ihnen die unsichtbare Wirklichkeit des Reiches Gottes zu zeigen. Und wir wollen ja auch so Reich-Gottes-Typen werden, oder? Die so eine Reich-Gottes-Mentalität haben. Wir, die Typen in dieser Welt mit all unseren Geschwistern, allen anderen Kirchen und Gemeinden, die für Jesus einstehen, die verstanden haben, was ihm wichtig ist. Und diese Mentalität soll uns prägen und unseren Alltag formen und in Entscheidungen die maßgebliche Rolle spielen, oder? Das ist der Sinn unserer Expedition. Und ich finde es so klasse. Ich entschuldige mich für meine Begeisterung. Okay, das Gleichnis, mit dem wir hier arbeiten, die nächsten drei Mal noch. Beim letzten Mal begannen wir, ist schnell erzählt. Es wird in Matthäus 13, in Markus 4 und in Lukas 8 berichtet. Die drei nehmen eine jeweils unterschiedliche Schau noch und berichten uns ein paar unterschiedliche Details. Aber das Gleichnis als Ganzes ist schnell erzählt. Ein Bauer bringt seine Saat aus. Ganz normaler Vorgang der damaligen Welt. Ein Bauer sät aus. Ein Teil der Saat fällt auf den Weg. Sie wird zertreten oder von den Vögeln weggepickt. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsiges Gelände, das nur von wenig Erde bedeckt ist. Die Saat vertrocknet. Ein Teil der Saat fällt dann unter die Dornen. Und die Dornen, während sie mit der Saat aufwachsen, ersticken diese kleinen Keimlinge. Ein Teil der Saat fällt aber auf guten Boden. Und dort geht die Saat auf und bringt hundertfache Frucht. 1 Euro investiert, 100 Euro bekommen. Reich Gottes Gleichnis, ein kleines Senfkorn und ganz viel passiert. Das Potenzial des Reiches Gottes. Jetzt ist es bei den Gleichnissen so, dass nicht alle genau erklärt sind, was sie bedeuten. Wir sind glücklicherweise bei diesem Gleichnis in der guten Lage, dass Jesus uns die Vergleichspunkte nennt. Die müssen wir jetzt nicht irgendwie rausfischen oder uns selber konstruieren, sondern Jesus macht die deutlich. Er erklärt diese Punkte und er erklärt einige Dinge, zum Beispiel das Saatgut. Er sagt, das Saatgut ist das Wort Gottes. Dann erklärt er den Acker. Der Acker ist das Herz des Menschen. Er erklärt nicht den Bauer. Ich habe dann einige nach der letzten Predigt als Bauer angesprochen, ist okay. Er erklärt nicht den Bauer. Der das Saatgut ausbringt, der ist nicht so wichtig, wie wir immer denken. Von Anfang der Christenheit waren die Bauern, die das Wort ausgeteilt haben, immer in irgendeiner besonderen Rolle. Wenn ihr 1. Korinther 3 lest, dann findet ihr eine Diskussion, wer wichtiger ist. Apollos oder Paulus und da bilden sich Parteiungen der Gemeinde. Ich gehöre mehr zur Fraktion von Apollos. Ich stehe mehr auf Paulus. Und der ringt mit ihnen in 1. Korinther 3. Könnt ihr da mal lesen? In diesem Gleichnis bringt Jesus keine besondere Aufmerksamkeit auf diesen Bauer. Das sollte uns zu denken geben. Er nennt aber 4 Äcker, eben unser Herz symbolisieren. Und diese 4 Äcker stehen für 4 Herzenssituationen. Und das ist ihm wichtig. Er will uns 4 Ausgangslagen und Aggregatzustände unseres Herzens zeigen, Situationsbeschreibungen. Und 3 von ihnen sind kritisch. Und 1 ist günstig. Mich haben in der Woche einige gefragt, in welchem Anteil das verteilt wäre. Wie viel Prozent, wie viel? Jesus spricht davon nicht. Das scheint uns wichtig zu sein. Für ihn ist es nicht wichtig. Das ist nicht der Vergleichspunkt. Nicht, wie viel Prozent fallen auf einen guten Acker, wie viel Prozent auf einen schlechten Acker. Ihm ist es wichtig, dass wir 1 aufnehmen. 3:1. 3 Äcker schlecht. Gottes Wort hat keine Chance. Hey Leute, Gottes Wort hat keine Chance. 3 Herzenssituationen ganz kritisch. 1 Situation richtig gut. Gottes Wort explodiert. Das will er, dass wir zunächst mal aufnehmen. Wenn man das Gleichnis deuten wollte, wie viel Prozent würde man aus dem Gleichnis sich herausbewegen und allegorisch beginnen, das auszulegen? Und würde damit unsachgemäß mit dem Gleichnis umgehen? Man kann das machen, aber man kommt nicht zu den Schlüssen, die Jesus in dieses Gleichnis hineingepackt hat, die wir verstehen sollen. Also, die Botschaft ist klar, 3:1. Dann wird in dem Gleichnis auch deutlich, dass das Problem nicht an der Saat liegt. An keiner Stelle ist die Saat das Problem. Die Saat hat das Potenzial, etwas auszurichten und zustande zu bringen, was einem den Atem raubt. Das Problem, wenn die Saat dieses Potenzial nicht entfaltet, liegt am Acker, nicht am Saatgut und nicht am Bauer, der ist überhaupt nicht erwähnt, der ist unwichtig. Und dieser Acker ist ja unser Herz. Das heißt, Jesus will in dem Gleichnis unseren Blick auf die Herzenssituation lenken und uns etwas nahe bringen, was für uns wichtig ist zu wissen. Und ich will hier dazu sagen, das ist natürlich nicht alles, was wir über unser Herz wissen müssen. Aber er verdichtet und er reduziert es, er minimiert es auf diesen Kernpunkt und sagt, das ist vor allen Dingen wichtig, dass du es hörst. Und so wollen wir dieses Gleichnis hören. Ich habe mich gefragt, als ich so die letzten 30 Jahre meines Christseins so in der Vorbereitung mit überlegt habe, wie oft in meinem Leben habe ich mich mit meinem Acker beschäftigt und auch als hauptamtlicher Pastor, wie oft war ich mit den Äckern beschäftigt und wie oft mit dem Saatgut oder mit Rahmenbedingungen, mit Wetterbedingungen. Ich habe gedacht, so oft habe ich drüber nachgedacht, wie muss ein Gebäude aussehen, damit sich eine Gemeinde wohlfühlt, Menschen wohlfühlen. Welche Atmosphäre muss sein? Welche Musik brauchen wir? Welche Beleuchtung ist nötig? Was könnte ich tun als Pastor, um das Wachstum der Saat zu begünstigen? So eine kleine Höhensonne? Oder was bräuchte ich? So eine kleine Konferenz als Höhensonne? Oder ein Seminar mal ein bisschen? Was könnte man denn machen? Das ist eine Frage, mit der sich ein Pastor ständig auseinandersetzt, weil er ja möchte, dass das Saatgut aufgeht. Und in diesem Gleichnis erfahre ich eine Korrektur. Da erfahre ich, du, meine Methoden, die Art, wie man Gemeinde baut, die Häuser, in denen wir hier Gemeinde bauen, die Musik, die wir verwenden, das ist alles nicht unwichtig. Aber der Fokus, dass die Saat ihr Potenzial entfalten kann, der Fokus wird von Gott auf den Acker gelegt, aufs Herz und nicht auf diese Äußerlichkeit. Das war für mich nochmal ganz wichtig zu hören. Das Herz, und da dachte ich, ja, das Herz. Alles wird in diesem Leben geprägt, ob ich Christ oder nicht Christ bin, von dem, wie es in meinem Herzen aussieht. Das ist die zentrale Steuereinheit meines Lebens. Und die Fragen, die wir nun zu stellen haben, um aus diesem Gleichnis Maximales für uns zu generieren, herauszubringen, ist die Frage, wie muss denn der Boden beschaffen sein? Wie muss denn mein Herz beschaffen sein, damit das Saatgut sein volles Potenzial entfaltet? Damit Gott in meinem Leben voll zum Zuge kommt. Was muss denn da in meinem Herzen an Voraussetzungen entstehen? Als ich darüber nachdachte, fiel mir Hebräer 13, Vers 21 ein, so ein sehr tröstlicher Vers. Da heißt es, er schafft in uns was vor ihm wohlgefällig ist. Er schafft in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Das, was Gott sucht und was ihm gefällt, worauf er steht, das schafft er in uns. Ich dachte, was ist das für ein Privileg? Erstens, hallo? Gott hat sich entschieden, in meinem Leben etwas zu formen und hervorzubringen, sogar vorher reinzulegen, was Ewigkeitswert hat, was schön sein wird für immer, was nicht ein kurzfristiger Modeartikel ist, sondern zeitlos schönes Design. Form folgt Inhalt. Es wird richtig nett werden. Gott bringt in mich hinein, was auf Dauer in der Ewigkeit Wert hat. Das ist seine Priorität. Wie muss nun mein Herz beschaffen sein? Was muss in meinem Herzen an Voraussetzung da sein, dass Gott so zu seinem Ziel kommt? Das ist ein ganz hoher Wunsch für mich. Das ist eine Priorität. Und es soll eigentlich der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens sein. Gott will uns ja beibringen, ihn zu sehen auf all unseren Wegen. Ob ich nun Windeln wechsle, ob ich in wichtigen Meetings mit wichtigen Menschen auf Englisch Verhandlungen führe, ob ich irgendeine Straße fege, über einer Klausur sitze und nicht weiter weiß, ob ich Unterricht vorbereite oder stupide Zeichenarbeit am Computer erledige, ob ich Bus fahre oder S-Bahnen, was immer unsere Lebenswirklichkeit ist, Krach mit dem Ehepartner vorliegt oder Verzweiflung über den Kontostand. Jesus will der Dreh- und Angelpunkt sein. Der will da jetzt hinein und genau in diesen Situationen unser Herz formen. Genau das sind die Augenblicke, die Momente, wo Gott in unserem Leben handelt. Die Zeiten der Stille und des Gottesdienstes sind Zeiten der inneren Vorbereitung, dass man dafür bereit wird. Aber die Formung geschieht dann im echten Leben. Und das Herz, der Zustand des Herzens, ist von zentraler Bedeutung. Darum geht es im Gleichnis. Letzte Woche haben wir gesehen, ein ganz kurioses Bild haben wir ja betrachtet, dass das Herz wie ein Weg sein kann. Der Acker ist ein Weg. Ich sage, Moment, Wege sind nur klein, Acker ist groß, Weg ist klein. Jesus, das Bild stimmt nicht. Aber Jesus will ja Vergleichspunkte setzen. Das Herz kann wie ein Weg sein, haben wir gelernt. Und heute geht es darum, dass das Herz wie ein felsiger Boden sein kann. Ich habe so gedacht, ich möchte nie, dass mein Herz ein felsiger Boden wird. Ich möchte, dass mein ganzes Leben für diesen Christus geht, aber es gibt eine Gefahr, mein Herz könnte ein felsiger Boden werden. Und wir werden jetzt drei Punkte betrachten. Wir werden das Bodenproblem betrachten, das Jesus zur Sprache bringt. Wir werden das daraus entstehende Wurzelproblem anschauen und dann den Blick auf die Sollbruchstelle legen, auf den Moment, wo das Ganze zerbricht. Bodenproblem. Jesus sagt in Lukas 8, Abvers 6, einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Und dann bringt er die Erklärung in Vers 13. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf, aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Zwei Sachverhalte zeigt uns der Text. Erstens, der Boden ist in seiner Beschaffenheit vor allen Dingen felsig, aber er hat eine lockere Oberfläche. Er ist locker bedeckt mit Erde, aber ein bisschen tiefer stoßen wir auf Fels. Jetzt sagst du, wenn du gut zugehört und den Text mitgelesen hast, da stand nichts von lockerer Erde, Lothar. Wo hast du das her? Aus, danke für die Frage, Markus 4, Vers 5, synoptische Evangelien. Wir schauen aus allen drei Blickwinkeln auf die inhaltliche Aussage. Markus weist uns darauf hin. Danke für die Frage. Der zweite Sachverhalt, das Saatgut geht auf, eigentlich funktioniert hier alles richtig, kann aber keine richtig guten Wurzeln ausschlagen und damit nicht die nötige Feuchtigkeit aufnehmen. Also hier wird uns ein Boden geschildert, der vom ersten Blick und vom Außenblick aussieht wie dieser vierte Boden, wo das Saatgut hundertfach aufgeht. Der Boden sieht äußerlich betrachtet richtig locker, schön, aufnahmebereit für dieses Saatgut aus. Und als dieses Saatgut kommt, und Jesus erklärt uns ja, dass das so geht, das Wort wird gepredigt und wenn sie das gepredigte Wort hören, beginnt dieser Prozess. Saatgut fällt auf Boden. Beim Weg konnte das Saatgut überhaupt nicht anwachsen, es wurde zertreten und weggepickt. Hier wächst es an. Das Ding schlägt aus, die Keimlinge kommen, man sieht, wie es da grün wird. Und der Außenbetrachter sagt, wunderbar, das ist der Boden, wo es funktioniert. Endlich ein Boden, wo es funktioniert. Aber das ist nur der äußere Blick. Schauen wir mal zuerst, wie sowas sich im Leben eines Menschen vielleicht darstellen lässt. Er hört Gottes Wort, er sitzt in so einem Gottesdienst oder einer anderen Veranstaltung oder liest ein Buch. Gottes Wort trifft ihn und es schlägt bei ihm ein. Der Kerl oder die Frau bekehrt sich, so richtig Jesus-Nachfolge beginnt in ihrem Leben. Es geht unter die Haut, das Evangelium geht an die Nieren, man spürt, boah, Gott ist da, das ist eine Realität. Der Mensch wendet sich Gott richtig zu, sein Herz wird erreicht, sagt Jesus hier in diesem Bild. Sein Umfeld erlebt dieses Berührtwerden von Gottes Wort. Einmal ändert sich sein Lebensstil. Anstatt sonntags bis 11, halb 12 im Bett liegen zu bleiben, steht der Kerl nach langer Nacht zuvor doch um 9:30 auf, macht sich schnell irgendwie fit und rennt in die Kirche. Und die ganze Familie sagt, was ist mit dem los? Auf einmal rennt er in die Kirche. Und dann ändert sich sein Leben. Er bekommt ein Stück von dieser Reich-Gottes-Mentalität. Übernimmt die Werte des Evangeliums. Auf einmal wohnt er nicht mehr mit seiner Freundin zusammen. Auf einmal hat er das geordnet. Sein Geld gibt er anders aus. Ich weiß noch, wie das Reich Gottes bei mir so reingeschlagen hat. Das war der Knackpunkt meiner Familiengeschichte. Ein Samstagmorgen, wir sitzen an unserem Wohnzimmertisch zu Hause in Wörstadt und mein Vater fragt mich, war Auszubildender, hab Maschinenbauer gelernt. Mein Vater fragt mich, und wie machst du es jetzt mit deinem Geld? Gibst du der Kirche auch Geld? Sag ich, ja klar, ich gebe einen Zehnten. Mein Vater, den Zehnten, was denn das? Ja, 10% von meinem Einkommen gebe ich Gott. Und mein Vater sagt, Moment, du wohnst hier bei mir, du isst, was ich bezahle und gibst 10% der Kirche, du spinnst. Wie immer du siehst, ich mache das so. 16 Jahre war ich alt. Dann sagt mein Vater zu mir, weil er hatte sehr schlechte Erfahrungen mit Krieg, Kirche und Geld. Das war eine ganz schlechte Erfahrung. Das Thema war besetzt bei ihm. Dann diskutieren wir ein bisschen hin und her und dann sagt er, mein Vater, so einen cholerischen Zug. Dann sagt er zu mir, Lothar, die Sache ist ganz klar. Wenn du weiter der Kirche Geld gibst, fliegst du zu Hause raus. 16-Jähriger. Ist ja eigentlich eine nette Ansage so, ne? Jetzt würde er heutzutage, würden als Christen dann irgendwie ganz viele Wege suchen, wie man das alles vereinen kann. So ein Typ bin ich nicht, wisst ihr ja. Ich sagte meinem Vater, dachte, du suchst die Konfrontation, du kriegst die Konfrontation. Sagt, dann musst du mich rausschmeißen. Sagt, du fliegst raus. Sagt, dann musst du mich rausschmeißen. Ich werde definitiv Gott mehr gehorchen als dir. Boah, da war bei uns eine Stimmung, mein Vater. Augen rot unterlaufen, der Typ hat gebebt, ist aufgestanden. Jeder, du kannst die Luft schneiden. Es war eine ganz wilde Situation. Meine Mutter, die ist so ein Harmonietyp, ne, so, oh, vermittel, waren noch keine Christen, die beiden, vermittel, irgendwie, wie kriegen wir hier wieder den Haussegen gerade, ne? Aber ich war ganz klar, ja, ich habe keinen Kompromissangebot machen können. Gott hatte mir das so deutlich gemacht, dass es ein Akt von Gehorsam und Vertrauen ist und ein Akt von Wertschätzung, weil er im Ende der Versorger ist. Und alles, was ich von ihm habe, ist geliehen. Ich verwalte ein geliehenes Gut. Punkt. Das war tiefste Überzeugung, bis heute noch. Und haben wir diskutiert. Und mein Vater hat mich am Ende nicht rausgeschmissen. Für ihn begann an dieser Stelle seine geistliche Reise. 1,5 Jahre später hat er sich bekehrt an unserem Küchentisch. Ja, wie froh bin ich, dass ich an der Stelle Klarheit gehalten habe. Und da ganz klar war. Aber die haben quasi, mein Umfeld hat es erlebt. Gottes Wort hatte mein Herz getroffen. Gottes Werte, Gottes Sicht vom Leben begann in mir Gestalt zu gewinnen. Aber einige meiner engen Christen in der Gemeinde, die mich so kennenlernten, sagen, wir freuen uns ja, dass du so begeistert bist, Lothar. Wenn das mal kein Strohfeuer ist, sehr ermutigend so die Geschwister zuweilen, ne? Für so einen 16-Jährigen, so, wenn das mal kein Strohfeuer ist, ja, besten Dank auch. Ne? Und du wirst doch den Eimer Wasser gleich drüber kippen, oder wie? Ja, nee, wir haben schon so viele gesehen und es kann so, ja klar, und heute begreife ich, das war von außen nicht erkennbar. Die entscheidende Frage war, wird es durchschlagend sein? Wird es von Dauer sein oder wird es wirklich nur ein Strohfeuer sein? Und das ist die Situation hier, auf die Jesus uns aufmerksam machen will. Er sagt, bei diesem Herzenszustand, wenn das Herz wie so ein Fels unter lockerem Erdreich ist, dann wird es nicht dauerhaft sein. Und dann müssen wir die Frage stellen, warum? Was ist das Problem, dass Gottes Wort, das doch jetzt angekommen ist, das den Menschen richtig trifft, das ihn begeistert, das ihn in seinem Glauben richtig auf die Spur setzt, was ist die Ursache, dass das eventuell nicht zum Ziel kommt, dass der Zug entgleist? Was ist das Problem? Jesus sagt, der harte Boden. Der harte Boden. Unter der Oberfläche ist dieser Boden felsig, knallhart. Der Boden wirkt auf den ersten Blick offen, empfangsbereit, aber wenn es tiefer geht, stößt man auf Granit. Was ist da los? Jesus vergleicht die Situation mit dem Herzen. Das sind Menschen, die auf den ersten Blick offen, locker, begeistert, angezündet, empfangsbereit scheinen, aber auf den zweiten Blick knallhart sind. Wenn es tiefer gehen soll, wenn es weitergehen soll in ihrem Leben, wenn Gott sein Wort tiefer verwurzeln, einwurzeln will, da sagen die Menschen, stopp, so weit und nicht weiter. Ich habe das oft erlebt in meinem über 20 Jahren, mindestens 23 Jahre Pastor, dass Leute mir gesagt haben, weißt du was, ich bin volljährig, ich muss mir gar nichts sagen lassen. Und wenn sie nicht ganz so angriffslustig sind, sagen sie dann gerne so, du, ich bin ein mündiger Christ, jeder entscheidet so, ich bin mündig. Ich immer so, aber Gottes Wort sagt, dass dein Verhalten falsch ist. Du, nee, ich muss mir das von dir gar nicht sagen lassen. So, wow, woher kommen diese Resistenzen? Dieser Widerstand, diese Härte. Auf einmal sind Menschen, die so offen und freundlich sind, auf einmal knallhart. Kennt ihr hartherzige Menschen? Wir haben ja zum Glück keinen in der VM. Aber kennt ihr hartherzige Menschen? So in euren Berufen, Verwandtschaften. Denkt man hartherzige. Kennt ihr hartherzige Christen? Ich habe mich die Woche gefragt, sag mal Lothar, bist du eigentlich manchmal hartherzig? Bist du hartherzig? Und dann dachte ich, schwierige Situation, wie komme ich da raus? Im Bibelstudium, ne? Wenn man in einer schwierigen Situation ist, Bibelstudium machen. Was sagt die Bibel eigentlich über hartherzige Leute? Was ist das eigentlich genau? Wo trifft man auf solche hartherzigen Typen? Und ich traf auf welche, die wollte ich euch kurz ins Bewusstsein bringen. Markus 16, Vers 14. Nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, Judas war ja nicht mehr dabei, als sie zu Tische lagen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Hallo, hier ist von den 11 Jüngern die Rede, nach 3,5 Jahren Intensivcoaching durch Jesus, mit Wunder in jeder Lebenslage, mit Worten Gottes in aller Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten, die haben 3 Jahre eine Qualitätsbegegnung mit Gott gehabt in Jesus Christus und haben am Ende mit Herzenshärtigkeit zu kämpfen. Hat mich doch überrascht. Weil das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet von unseren Elfen. Gut, der eine, okay. Aber die anderen? Und da müsst ihr euch denken, der Markus schildert das. Wisst ihr, wer hinter Markus steht? Petrus. Markus war ein Mitarbeiter von Petrus. Und was er von Petrus gehört hat, hat Markus dann aufgeschrieben und daraus das Markus-Evangelium entstanden. Petrus hat nichts dagegen, dass Markus ganz offen schildert, wie der Herzenszustand auch von Petrus war. Petrus kommt ja eh nicht so ganz gut weg. Das ist ja ein sehr gutes Indiz für die Glaubwürdigkeit des Neuen Testamentes. Die Helden schildern sich nicht gefaked, nicht geschönt, sondern echt. Wir haben das ja in dieser Reihe, ich habe da mal eine Frage, haben wir den Petrus ja auch genauer angeguckt. Petrus gibt zu, dass sein Herz am Ende hart geworden war. Das macht mir ganz viel Mut. Macht mir ganz viel Mut, Leute, wir müssen uns nicht verstecken. Die Bibel ermutigt uns zu einer Offenheit und zu einer Echtheit. Wir können unsere frommen Masken einfach mal abnehmen. Wir müssen nicht den frommen Heini mimen. Wir dürfen so sein, wie wir sind und vor Gott erscheinen und aufrichtig werden. Wenn selbst die engsten Vertrauten nach all den Jahren solche Herausforderungen haben. Was ist das Problem? Das Problem der Herzenshärtigkeit wird hier in diesem Text zusammengebracht mit Unglauben. Er schalt ihren Unglauben, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Das Herz, wenn das Herz hart wird, drückt sich das vor allen Dingen durch Unglauben aus. Im Kern ist die Herzenshärtigkeit immer ein Glaubensproblem, immer eine Frage des Vertrauens. Die Bibel sagt, mit dem Herzen wird geglaubt zur Seligkeit. Römer 10, Vers 9 und 10. Das Herz ist in der zentralen Rolle und die Fähigkeit zu glauben hat das Herz, nicht der Verstand, nicht das Gefühl. Das Herz ist die Instanz, die Gott uns gegeben hat, um glauben zu können. Und im Kern ist diese Herzenshärtigkeit durch ein Glaubensproblem verursacht. Fragen wie, ist Gott wirklich gut? Wird er mich wirklich versorgen? Komme ich am Ende nicht doch zu kurz? Wird Gott meinen Mangel begegnen? Hält er, was er verspricht? Wir begegnen hier dem Grundproblem aus dem Garten Eden. Sollte Gott gesagt haben, ist Gott wirklich vertrauenswürdig? Das ist die Grundfrage, das ist der Grundzweifel unseres Lebens. Und wir alle kämpfen, und auch die Jünger nach 3,5 Jahren Intensivbegleitung von Jesus, kämpfen immer noch damit. Ist das nicht tröstlich? Macht mir total viel Mut. Ich muss nicht der Überflieger sein. Wenn die nach der Zeit da stehen, dann gibt es Hoffnung. Hoffnung für jeden von uns, wenn er das Thema angeht. Denn es ist eine ernste Gefahr. Jesus sagt uns in dem Gleichnis, wenn diese Härte des Herzens nicht aufgehoben wird, wird das Wort Gottes nicht zur Frucht sich entfalten können. Es gibt weitere Entwicklungen, die den Unglauben begünstigen. Ich nenne noch mal ein paar. Wenn Menschen mich verletzt haben, mein Herz verwundet wird aus den Verletzungen, die mir andere zugefügt haben. Das ist eine gefährliche Situation für mein Herz. Und wenn ich dann Gott nicht vertraue, dass er mich heilt, dass er immer noch einen Weg hat, dass er eine andere Perspektive für mich öffnet. Wenn ich nicht die Kräfte Gottes in Anspruch nehme und durch Vergebung die Macht der Verletzung breche. Bitte nicht gebrochen durch irgendeinen geistlichen Akt. Ich breche und gebiete den Geistern. Da hat mich jemand verletzt und die biblische Norm ist zu vergeben. Es tut weh, ich fühle mich ungerecht behandelt, aber ich entscheide mich, das nicht festzuhalten. Denn wenn ich es festhalte, gewinnt es Macht über mein Leben. Es formt mein Fühlen, es formt mein Denken, es beeinflusst meine Entscheidungen. Und am Ende hat es Eingang gefunden in meinen Charakter und ich habe keinen edlen Charakter, sondern einen Charakter voller Bitterkeit. Menschen haben mich verletzt. Oder ich bin übersehen worden, bin nicht gefragt, nicht eingeladen worden, ich war nicht erwünscht. Oder an mir ist Unrecht geschehen, mich haben Leute definitiv Unrecht behandelt. Aber auch geistliche Dinge wie, Gott hat mein Gebet nicht beantwortet. Das kann zu einer ganz starken Verletzung führen und zum Unglauben. Gott, weil du mein Gebet nicht erhörst, ich vertraue dir nicht weiterhin. Ich werde jetzt selber dafür sorgen, dass es mir gut geht. Denn ich habe das Gefühl, wenn ich mich dir anvertraue, dann übersiehst du mich. Ich muss selber gucken, dass ich zu meinem Glück komme. Jeder ist seines Glückes Schmied, sagt der Ungläubige. Der Gläubige sagt, mein Leben liegt in deiner Hand. Mir ist gefallen mein Erbteil auf liebliches Land. Gott wird all meinen Mangel. Der Gläubige hat eine andere Perspektive. Es ist eine Frage des Glaubens. Leute, es ist eine Frage des Glaubens. Wir kommen immer wieder an diesen Punkt in der Reihe zurück. Der Glaube ist in einer Schlüsselrolle, auch im Blick auf die Herzenshärtigkeit. Wir könnten das fortsetzen. Hier in dem Gleichnis sagt uns Jesus dann, das Ganze ist verdeckt. Wir haben es mit einer verdeckten Variante zu tun. Es gibt ja auch Landschaften, durch die man läuft, da sieht man den Felsen richtig herausragen aus der Landschaft, aus dem Acker. Da kann man viel besser mit umgehen. Hier ist das Problem, es ist verdeckt. Es sieht so aus, als ob es der gute Acker wäre, aber etwas unter dieser Oberfläche ist geändert. Nämlich, da liegt der Fels, da ist er steinhart, knallhart. ist in der Verborgenheit, man sieht es nicht. Wie bekommt man mit, dass eventuell unter dieser Oberfläche es Härten gibt, Verhärtungen oder gar Fels? Wisst ihr, wir haben ja ein Problem, die wir länger Christen sind. Wir wissen, wie ein Christ zu sein hat. Und wir können unser Verhalten intellektuell für eine kurze Zeit immer anpassen. Also man geht in so eine Gemeinde und man kann eine Zeit sich richtig fromm verhalten. Das geht. Man kann das von außen nicht unterscheiden. Kommt es von Herzen? Ist es echt? Oder macht er das nur so? Das kann man nicht unterscheiden. Geht nicht. Und wenn man vom Verstand her geht, und der Christ ist ja geschult, der weiß ja genau, was die Antworten sein müssen, ne? Kennt ihr dieses Beispiel aus der Kinderstunde, wo das Kind dann sagt, eigentlich wäre es ein Eichhörnchen, aber wie ich den Laden hier kenne, ist es Jesus. Ne? Also alles ist immer Jesus, ist immer die Antwort. Wir wissen ja, wie das Ganze zu laufen hat. Das steht uns hier im Weg. Wir sind intellektuell, haben wir diesen Filter. Nee, ich bin nicht verletzt. Na klar, habe ich vergeben. Nee, das macht mir gar nichts aus. Wir wissen ja, dass wir diese Antworten zu geben haben. So, wie kriegen wir eine authentische Rückmeldung über den Zustand unseres Herzens? Gott hat uns etwas gegeben, was Seelsorger diesen Tagen immer wieder ins Blickfeld rücken. Die sagen, unsere Gefühle und unsere Tagträume. Unsere Gefühle sprechen im Affekt eine ehrlichere Sprache als unser Verstand. Und die Tagträume, wenn wir nicht gesteuert sind, wenn wir mal die Gedanken wandern lassen, da kommen wir dem Ganzen auf die Spur. Und auf einmal entdeckt man, wenn dann solche Zeichen aus der Tiefe kommen, wie zum Beispiel Bitterkeit. Oder eine Sache, die ich bei frommen Leuten oft erlebe, natürlich nicht in Esslingen, ist ganz klar, ist Zorn. Dass Menschen unter ihrer frommen Oberfläche eine Wut haben und einen Zorn. Manchmal sogar ein Hass. Andere Ausdrucksweisen des Herzens, das über die Gefühle dann sichtbar gemacht wird. Genauso schlimm ist zum Beispiel Gleichgültigkeit. Manche Leute haben beständig das Gefühl von Gleichgültigkeit. Es berührt sie nichts mehr. Alles ist gleichgültig, ist equal, alles ist egal. Ist gleich, alles ist egal. Eine Gleichgültigkeit, eine Oberflächlichkeit, ein Desinteresse. Das Herz schwingt für nichts. Da ist was hart geworden. Da lebt was nicht mehr. Und manche haben zum Beispiel so Gedanken wie Selbstgerechtigkeit. Das ist ihnen ganz peinlich. Sie haben so Tagträume, auf einmal erleben sie sich so total, ich bin so der total gute Christ. So ein Christ wie ich. Da sind sie erschrocken von den Tagträumen. Oder sie erleben sich verurteilt. Wie kann der sowas mal machen? Schlimm. Und sehen sich selber als gerecht, als richtig. Die Seele drückt sich darüber aus. Sie zeigt, was in unserem Herzen los ist. Unser Gefühl macht es greifbar. Die ganz schlimme Steigerung, die ich auch schon ein paar Mal erlebt habe, ist, dass Leute richtig in Schuld stehen, in Sünde, mit solchen Gefühlen. Und wenn ich sie als Pastor, was ja auch zu meinem Job gehört, dann darauf ansprechen muss, dann fliegen mir so viele Pfeile entgegen. Und ich erlebe Christen jahrzehntelang im Glauben, die ihr Fehlverhalten legitimieren. Die sagen, wenn du das mit der Gemeinde erlebt hättest, was ich erleben musste, dann würdest du verstehen, warum ich das so und so mache. Sie benutzen die Verletzung, um ein Verhalten zu rechtfertigen, das gegen Gottes Wort ist. Und fühlen sich, ich bin im Recht. Oh Leute, das ist gefährlich. Es drückt die Härte des Herzens aus. Wie sieht es in unseren Herzen aus? Wie ist unser Zustand zurzeit? Haben sich da schon kleine Steine irgendwie gebildet? Haben wir so ein paar Härten, die sich bilden? Ist da die Felsbildung im Gang? Oder beißt man bei uns relativ schnell auf Granit? Das Blöde ist, wir sind ja so konditioniert, so abgerichtet, so trainiert, dass wir in so einem Gottesdienst, wenn wir uns fragen würden, wir sind lange Christen, würden immer sagen, nee, wir sind da dran und mit dem Herrn Jesus und alles. Aber wenn das Herz in so einem Zustand ist, sagt Jesus in dem Gleichnis, wird die Saat nicht aufgehen, es entsteht keine Frucht. Manchmal überlegen wir, warum sind wir so fruchtlos? Warum wächst so wenig? Vielleicht wächst ja so wenig, weil es diese Härten in unserem Leben gibt. Und wenn diese Härten da sind, führen die dann zum Zweiten, das ist das Wurzelproblem. Die Saat ging zwar aus, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte und in der Erklärung von Jesus, aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich ab. Die Frage ist, begeistert mich Gottes Wort oder verwurzelt sich Gottes Wort in meinem Leben? Begeistert oder verwurzelt? Jesus will, dass wir uns in ihm verwurzeln und er will sein Wort in uns verwurzeln. Die Begriffe des Neuen Testamentes dafür lauten unter anderem, dass wir in Christus sind und dass Christus in uns ist. Das sind zwei feststehende Redefiguren, die Paulus in den Briefen sehr oft verwendet. Begeistert oder verwurzelt? Wenn es diese Härten in unserem Leben unter der lockeren Oberfläche gibt, wird das Saatgut diese Wurzeln nicht entfalten können. Es wird nicht tief in unser Leben eindringen und sich mit uns verbinden, woraus das Wort Gottes sein Potenzial entfaltet. Was könnte das bedeuten, wenn sich Wurzeln bilden? Oder was fehlt, wenn Wurzeln sich nicht bilden? Ich möchte mit euch eine kleine Fallstudie machen anhand der ersten Gemeinde. Die Zuhörer, Apostelgeschichte 2, 37 und 41, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir tun? Ist dann die Frage, die sie in Vers 41 stellen. Sie hören Gottes Wort fällt in ihr Herz, Gottes Wort erreicht ihr Herz, eine günstige Ausgangslage. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Die Fallstudie beginnt damit, dass wir diesen Sachverhalt bedenken müssen. Wenn Gottes Wort gepredigt wird, haben wir letztes Mal gesagt, geht eine geistliche Wirklichkeit los. Der Teufel will, dass wir dieses Wort nicht aufnehmen. Im ersten Bild will er gucken, dass unser Leben und alles, was läuft, es zertrampelt oder wegpickt. Auf jeden Fall wird er aktiv. Wir können nicht zu einer Predigt zuhören oder ein Buch lesen oder eine Kassette oder CD hören, ohne dass eine geistliche Dynamik beginnt. Wir haben nicht diesen neutralen Raum. Es ist nicht wie wenn du bei der VHS im Vortrag sitzt. Es ist etwas anderes. Die Bereitschaft der Zuhörer war ja da, sich bis ins Innerste treffen zu lassen. Mancher sitzt im Gottesdienst und will das gar nicht. Wer so Härten in seinem Herzen hat, der sucht soziologische Predigten, psychologische Predigten, vor allen Dingen Streichelpredigten, Ermutigungspredigten. Er will sich nicht im tiefsten Innern treffen lassen. Weil wenn er im tiefsten Innern getroffen würde, was würde das Wort Gottes denn dort antreffen? Fels. Und das hat er ja verborgen. Die Fallstudie beginnt. Die erste Gemeinde war bereit, die Zuhörer sich im Innersten treffen zu lassen. Sie suchten nicht nur einen netten Unterhaltungsvortrag, sie wollten im Innersten getroffen werden. Wer mit Härten in seinem Herzen zu tun hat, will sich nicht treffen lassen. Erste kleine Lektion. Es geht weiter. Die fragen also, was sollen wir jetzt tun? Und dann die Antwort aus Vers 38 und 41. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Gottes Wort hat sie getroffen. Die fragen, was sollen wir machen? Und Petrus erklärt ihnen den klassischen Weg der Umkehr, den Jesus ihnen in Matthäus 28 und in Markus 16 vorher gesagt hatte. Sie kehren um zu Gott. Sie tun Buße. Buße heißt, ich bekenne meine Schuld vor Gott. Ich sehe ein und anerkenne, dass ich vor einem heiligen Gott nicht bestehen kann. Mein altes Leben ohne Gott beende ich. Es steht im Kolosser und im Galaterbrief, manch anderer Stelle, dass wir mit Christus gestorben sind. Da ist was, ein buchstäbliches Sterben steht an. Und diese ersten Leute reagieren und sagen, jawohl, ich will sterben. Haben wir das nicht in dem einen Lied gesungen? Das unser Expeditionslied werden könnte, bereitet euch schon mal vor. Das singen wir dann zum Schluss nochmal. Mann, sterben. Sterben. Und dann die öffentliche Darstellung, wenn man stirbt, ist ja die Beerdigung. Die Taufe ist vom biblischen Kontext, Römer 6, 3 und 4, ist ein Begräbnis. Begraben werden Gestorbene. Diese Leute, die zum Glauben kommen, die sagen, zum Glauben kommen bedeutet, ich sterbe. Dieses Leben ohne Gott soll Geschichte sein. Ich will mich in den Tod mit Jesus Christus begeben, um das neue Leben, das er für mich hat, zu erhalten. Ich will in dieses neue Leben, das Gott für mich hat, hinein. Und genau das machen die. Petrus sagt, mach das und sie ziehen das durch. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen getauft. Hinzugetan, steht da. Keiner hat protestiert. Hinzugetan. Die werden Teil einer Gemeinschaft. Die rücken aus diesem Stand einfach zuzuschauen raus und werden Teilhaber, werden Bestandteil vom Ganzen. Wenn man nun ein hartes Herz hat unter dieser lockeren Oberfläche, dann wird man nicht sterben wollen. Dann sucht man ein Christsein, das mich bestätigt in meinen Wegen, das mich in meiner Schwachheit tröstet, das meine Sünden übersieht. Man sucht einen lieben Gott, man sucht die billige Gnade. Das ist ein Fehler, den machen wir manchmal auch in unseren Freikirchen, auch in dieser, dass wir sagen, Gottes Liebe, Gott schenkt dir seine Liebe umsonst. Bedingung, du bist bedingungslos geliebt, ohne Vorbedingungen. Diese Aussage stimmt ja nur zum Teil. Für uns stimmt sie, dass keine Bedingung an uns gestellt wird. Aber die Bedingung, die Gott selber zu erfüllen hat, ist, dass er an unserer Stelle einen brutalen Tod gestorben ist. Diese Erlösung, die uns angeboten wird im christlichen Glauben, ist nicht kostenlos. Sie hat Gott alles gekostet. Und das vergessen wir manchmal. Dietrich Bonhoeffer spricht von der billigen Gnade. So Leute mit einem harten Herz wollen nicht sterben. Sie suchen ein Christsein, das sie irgendwie bestätigt, das sie ein bisschen veredelt, ein bisschen renoviert, ein bisschen Fassade neu aufpoliert. Aber sie wollen nicht sterben. Und sie wollen es schon gar nicht öffentlich bekennen, dass alle anderen das auch wissen, ich bin gestorben. Und wenn man stirbt, ist dieses öffentliche Bekenntnis die Beerdigung. In der Beerdigung wird klar, der ist tot. Wenn man beerdigt wird, der nicht gestorben ist, ist es Mord, ist ein Kriminalfall. Ansonsten ist es eine öffentliche Konkretisierung dieses Todes. Und dann werden sie Teil der Gemeinschaft. Sie schließen sich an, sagen, wir gehören jetzt dazu. Wir fangen ein neues Leben an und wir sind jetzt mit den Leuten unterwegs, die diesen Jesus nachfolgen. Gehen weiter in der Fallstudie. Nächste Szene. Womit sie sich beharrlich beschäftigten, also was dann daraus folgt, womit sie sich beharrlich beschäftigten, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Nach der Luther-Übersetzung, die vielen von euch sehr geläufig ist, heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ihr Leben beginnt sich zu ändern. Sie sind beharrlich dabei, das ist ja ein starker Begriff. Ich habe mal folgende Definition gelernt, zu ausharren, und das ist mir verwandt. Es heißt, trotz widriger Umstände bleiben. Ausharren heißt, wenn zum Beispiel Ehepartner beieinander ausharren, heißt es, trotz widriger Eheumstände bleiben. Wenn man in seiner Firma ausharrt, heißt es, trotz widriger Arbeitsbedingungen ausharren. Wenn Kinder bei ihren Eltern bleiben, heißt es vielleicht, trotz widriger Eltern bleiben. Sie waren intensiv dabei, sie haben darauf beharrt, waren richtig, das war ihnen total wichtig. Die Lehre der Apostel, die sollte ihr Leben prägen. Sie haben in Zusammenhalt gelebt, in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Finde ich sehr schön, wie Gemeinschaft hier ausformuliert wird. Es ist nicht nur, dass man sich sonntags nett die Hand gibt, sagt, schön, dass du da bist, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Sondern wenn er meine Hilfe braucht, helfe ich ihm. Wenn er Geld braucht, helfe ich ihm. Wenn er Trost braucht, tröste ich ihn. Ich habe eine Verantwortung. Gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Wir helfen uns bei Umzügen. Wir sind füreinander da. Man kann auch mal spät abends anrufen. Oder? Wir treffen die Armen. Wir gehen durch in seinen Kleiderschrank, haben eh viel zu viel Zeug. Und die besten Sachen gehen wir weg. Viele Christen geben jetzt so ihr schlechtestes Zeug, was sie zu Hause nicht mehr haben wollen, in die Gemeinde. Gell? Ich war früher in Gemeinden, da standen Sofas rum, dachte ich so, weil ihr die nicht mehr haben wolltet. Und jetzt können wir für den Sperrmüll sorgen. Das ist unglaublich. Das Beste gehört dem Herrn, ne? Im Alten Testament. Die sollten die Viecher opfern, die keinen Mangel hatten. Manche haben ja gerne Gott geopfert, so die Viecher, die ein paar Behinderungen hatten und sowas. Die hat man dann Gott gegeben, hätte man eh schlecht verkaufen können. Ne? Das Beste. Nun denn, also so leben die und dann helfen die sich und das ist eine Gemeinschaft, die so miteinander unterwegs ist. Und das will Gottes Wort unter uns bewirken. Wenn diese Wurzeln da sind, dann wächst sowas. Wer aber Härten in seinem Herzen hat, den nervt es, wenn er in die Verkündigung gehen soll. Dem sind die Predigten zu lang, der hat es alles schon 1000 Mal gehört, wann kommt endlich mal was Neues. Sein Herz kann gar nicht erfassen, was Gott zu ihm sagen will. Er erwartet gar nicht. Er legt die Priorität auf den Boten anstatt auf das Saatgut, die Botschaft. Ist alles langweilig. Weißt du was? Das sagt mehr über dein Herz als über alles andere. Und dann ist ihm die Gemeinschaft nervt. Er will sich auch nicht irgendwo anschließen, will auch nicht verbindlich werden, irgendwie helfen, unterstützen. Ich habe schon genug mit meinem Leben zu tun. Die Woche ist schon voll genug, will auch kein Geld geben. Weißt du, ich habe mich jetzt da verpflichtet mit dem Haus und man muss auch 3-mal im Jahr in Urlaub fahren, ist doch ganz klar. Ich meine, hallo, willst du das ernsthaft hinterfragen? Wo lebst du denn, Kraus? Ja, es ist alles so selbstverständlich. Der Punkt ist, warum ist eigentlich in dem Herzen keine natürliche Sehnsucht, dem anderen was Gutes zu tun? Warum ist das so eine Last? Warum ist das so eine Last, bei Kids Time mitzuarbeiten? Warum ist das so eine Last, im Sozialteam mitzuarbeiten? Warum ist das so eine Last, im Lobpreis mitzuarbeiten? Sich einen verbindlichen Hauskreis reinzugeben und anderen zu dienen? Warum ist eigentlich die Frage immer, was bringt mir das? Warum ist denn diese Frage eigentlich so normal und akzeptiert? Und die Frage, und was bringt es Gott und der Gemeinschaft, dass du da bist? Außer Ärger, Belastung? Warum stellen wir die Frage eigentlich nicht? Menschen, die ein hartes Herz haben, kann Gott nicht bewegen. Diese Dinge geschehen nicht in ihrem Leben. Es entsteht auch keine Frucht. Die Fruchtlosigkeit hat viel mit der fehlenden Verwurzelung von Gott in uns und wir in Gott zu tun. Wir schließen die Fallstudie ab. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Und dann noch in Galater 2, Vers 10, die Anweisung für Paulus von dieser Gemeinde. Nur sollen wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt habe. Wisst ihr, das ist der Traum von Gott für uns. Das ist der Traum von Gott für Gemeinde. Und so eine Gemeinde will Esslingen. So eine Gemeinde passt in diese Welt. So eine Gemeinde hat was zu sagen in dieser Welt. So Leute werden gesucht. Christliche Egoisten sind überflüssig. Christliche Moraltypen, die alles besser wissen, überflüssig. Menschen, die die Wahrheit sagen und die Barmherzigkeit leben, das sind Menschen, die Gott in seiner Gemeinde aktivieren will. Wenn aber unser Herz felsigen Boden hat, dann wird die Saat nicht aufgehen können. Unsere Begeisterung für Gott wird bald verflogen sein. Alles wird verblassen. Irgendwann wird man mal im Rückblick sagen, ich habe mal so eine fromme Phase gehabt in meinem Leben. Ich ging auch mal eine ganze Zeit in so eine Freikirche. Das war echt schön. Ich denke gern noch dran zurück, aber irgendwann hat es mir nichts mehr gesagt. Weißt du, jeder hat mal eine fromme Phase so in seinem Leben. Überleg mal, wie der Mensch, der so empfindet, das aus dem Blick der Ewigkeit sehen wird. Ist ja unglaublich. Kommen wir zum letzten, die Sollbruchstelle, die ist schnell gesagt. Doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Es gibt eine Stelle, wo die Sache aufbricht. Wenn es bricht, dann da. Wenn es eine konstante und dauerhafte Verhärtung des Herzens gibt, wird sie an dieser Stelle aufbrechen, nämlich in dem Moment, wo Prüfungen in unser Leben kommen. Gott testet uns zu unserem Guten. Er testet uns, um zu zeigen, wie es in unserem Herzen aussieht. In der Prüfung wird deutlich, was die Realität in uns ist. Prüfungen sind sehr, sehr ernüchternd. Wer mit einer 1 gerechnet hat und eine 5 schreibt, ist sehr ernüchtert, wenn das Testergebnis rauskommt. Wer aber eine Prüfung schreibt und gedacht hat, oh, das habe ich nicht geschafft, das wird wohl eine 4 minus oder eine 5 und bekommt eine 2 plus zurück, der ist total begeistert. Testsituationen haben was sehr, sehr Hilfreiches und Schönes, wenn der Test bestanden wird. Aber Testsituationen können uns auch in die Realität zurückholen. Und sie könnten uns bewahren vor diesem finalen Abgeschnittenwerden von Gott. So, wenn der Test in unser Leben kommt, als wir den Test der Krankheit hatten, wir haben ja 2 sehr schwierige Krankheitssituationen in den letzten 2 Jahren etwa hinter uns, als dieser Test kam, war es wie wenn eine Orange in Orangenpresse kommt und es kommt raus, was drin ist. Und ihr wisst gar nicht, wie glücklich Heike und ich sind, dass wir durch diese für uns sehr, sehr schwere Testphase so einen leckeren Orangensaft im Glas hatten und gedacht haben, Gott, was du in den letzten 30 Jahren in uns gewirkt hast, boah, das ist der Hammer, das ist das Glück meines Lebens. Dass ich nicht so ein frommer Schwätzer geblieben bin, wo ich das Potenzial gehabt hätte am Anfang, sondern dass etwas in einer Tiefe geworden ist. Und wir beide wissen, das ist auch nicht unser Produkt. Das ist Gottes Gnade. Denn das ist ja unsere Perspektive, die wir haben. Gott verspricht uns, ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und schenke ihnen ein neues Herz, das lebt. Gott hat doch etwas in unserem Leben getan. Und egal an welcher Stelle ich mit meinem Herzen heute stehe, ich darf wissen, egal wie hart es ist, dieser Gott, der kann entweder mein Herz weich machen, oder er kann es austauschen. Wenn keine Hoffnung für dein Herz besteht, dann tauscht er es aus. Und die Qualität einer Firma kann man daran erkennen, wie gut sie auf Reparaturen reagieren. Eine Firma, die exzellente und gute Reparaturen durchführt, bei der würde ich immer wieder Produkte kaufen. Eine Firma, die mir nur tolle Produkte verkauft, aber im Schadensfall nichts anzubieten hat, ist eine Firma, da lohnt es sich nicht, Geld anzulegen. Unser Gott, der kann sogar im größten Schadensfall unser Leben reparieren. Er kann uns ein neues Herz geben. So, warum wird das Herz zu einem felsigen Boden unter der Oberfläche? Wegen dem Unglauben, das unser Leben verhärtet und dazu führt, dass wir uns nicht verwurzeln. Wenn das so bei dir ist, möchte ich dir sagen, dass Jesus Christus genau dafür in diese Welt gekommen ist, um die Herzprobleme deines Lebens und meines Lebens zu lösen. Vielleicht bist du gerade in einer Entwicklungsphase, so einer Inkubationszeit, wie man bei der Krankheit sagt. Und für dich ist es heute einfach wichtig, das zu hören und es wird nachwirken. Aber vielleicht bist du auch mittlerweile schon in der Entscheidungszeit, dann möchte ich dich auffordern, im Namen von Jesus Christus Entscheidungen an diesem Morgen zu treffen. Entscheidungen zu treffen, wenn du umkehren musst von deinen eigenmächtigen Wegen, von Wegen von Schuld und Sünde, dann fordere ich dich auf im Namen Jesus, kehre um von deiner Schuld und Sünde. Höre auf, Dinge zu tun, die klipp und klar gegen Gottes Wort sind. Höre auf, getrennt von Gott zu leben. Ich lade dich ein, zu diesem Vater zu kommen, der dich mit offenen Armen erwartet. Dein altes Leben gib auf, dein neues Leben, das Jesus Christus am Kreuz für dich erwirbt, das nimm an. Wenn das deine Situation ist, und vielleicht bist du in der Entwicklungszeit, dann musst du das nur hören. Vielleicht bist du in der Entscheidungszeit, dann fordere ich dich auf, mach das heute Morgen. Hier gibt's gleich Gebetshelfer, die stehen bereit nach dem Gottesdienst. Geh hin und sag, ich muss mein Leben Gott übergeben. Ich will mich von meiner Sünde trennen. Ich will aufhören, in Rebellion Gott gegenüber zu leben. Ich will ihm dienen und mit ihm das neue Leben annehmen. Vielleicht ist Entscheidungszeit heute Morgen und du sagst, ich habe das schon gemacht, aber ich war noch nicht bereit, mich öffentlich zu diesem Glauben zu stellen und mich verbindlich der Gemeinde anzuschließen. Wenn für dich heute Morgen klar wird, dass die Taufe dein nächster Schritt ist dann, und Entscheidungszeit ist, nicht Entwicklungszeit, dann fordere ich dich auf, dass du heute Morgen diese Entscheidung triffst, dass du heute Morgen den Schritt gehst und dich für diese Entscheidung der Taufe entscheidest. Vielleicht ist dein Punkt Verbindlichkeit. Vielleicht bist du ja Mitglied dieser Gemeinde und getauft und hast auch mal Buße getan, alles ist klar, aber eigentlich sitzt du nur auf deinem Platz und Gott konnte dich bisher noch nicht aktivieren, weil du komplett mit dir selber beschäftigt bist. Dann ruft dich Gott heute Morgen auf, deinen Zuschauerrang zu verlassen, aus der Unverbindlichkeit in die Verbundenheit, in diese Verwurzelung einzutreten und mit deinen Gaben Gott zu dienen und der Gemeinde zu dienen und gemeinsam als Gemeinde, dass wir dieser Welt dienen. Wenn dein Platz bei Kidstime ist, dann fordere ich dich auf, dass du die Entscheidung triffst und dich einklingst. Wenn du im Sozialteam Menschen helfen sollst, die am Rande der Gesellschaft sind, die in großen Krisen sind, die Nöte haben. Wir haben Menschen innerhalb unserer Gemeinde, die unsere Hilfe brauchen und außerhalb. Und wenn du dieses Potenzial und diesen Auftrag hast, dann fordere ich dich auf, dich da einzuklinken. Wenn du die Gabe der Musik hast und des Singens und dein Herz mit Gott vereint ist und du lebst für ihn und deine Berufung ist, mit deiner Gabe zu dienen, dann fordere ich dich auf deinen Reihen aufzustehen und deine Gabe hier zur Verfügung zu stellen, dass wir gemeinsam diesen Gott ehren und ihn anbeten können und sein Lob vermehren. Vielleicht hörst du das alles und denkst, boah, ich bin gar nicht so weit, in meinem Herzen ist was ganz anderes los. Ich merke heute Morgen, wenn ich in meine Gefühle schaue, in meine Tagträume schaue, mein Herz ist eigentlich ziemlich hart. Irgendwas ist da ganz schief gegangen. Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, vielleicht ist ja dein erster Punkt, dass du Seelsorge suchst und dass ihr in eine Herzbehandlung geht. Denn all die anderen Dinge können nur gesund wachsen, sonst wären sie nur tote Werke. All die anderen Dinge können nur gesund wachsen, wenn das Herz ein guter Boden geworden ist. Petrus hat gesagt durch Markus, unsere Herzen waren nach 3,5 Jahren knallhart. Gott hat sich ihrer erbarmt und hat diese Typen gebraucht. Warum sollte er nicht dich gebrauchen? Warum sollte nicht der Tag sein, dass Gott seine Hand auf dein Leben legt, die Härten deines Herzens raustut? Durch Vergebung, durch Bekenntnis, durch Freilassen, durch dich neu zu Gott zu wenden. Warum soll heute nicht der Tag sein, wo Gott an deinem Herzen handelt?